Im Gespräch mit dem Logistikunternehmer Markus Barth haben wir gerade über die CO2-Maut gesprochen. Jetzt vertiefen wir das Thema Klimapolitik und Wirtschaft. Wie wäre es denn, wenn Herr Barth keine neuen Lkw mehr kaufen könnte? Was wäre, wenn Herr Barth keine Kredite mehr dafür bekommen würde? Schließlich fahren seine Lkw mit Diesel und das gilt als umweltschädlich. Banken gehen tatsächlich dazu über, ihre Kreditvergabe an Umweltkriterien zu knüpfen. Beispielsweise die ING DiBa Deutschland und die Deutsche Bank haben solche Pläne bereits vorgestellt. Darüber sprechen wir nun mit dem politischen Ökonomen und Wirtschaftspublizisten Dr. Hans Rentsch. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Der CEO der Deutschen Bank, Christian Sewing, ist der Ansicht, das Ökosystem unseres Planeten stehe vor Kipppunkten. Seine Bank sei fest entschlossen, den Kampf gegen den Klimawandel zu führen. Das sind für einen Banker ungewöhnliche Worte.
Nicht unbedingt ungewöhnlich in der heutigen Zeit. Wir stehen ja vor einer generellen Moralisierung der Gesellschaft, inklusive der Wirtschaftswelt. Problematisch daran ist schon, dass dieser Banker, der spricht von Kipppunkten. Es gibt eine ausgedehnte wissenschaftliche Debatte um diese Kipppunkte. Und die Wirtschaftswelt oder ein Teil der Wirtschaftswelt nimmt jetzt einfach die alarmistische Variante. Und ich finde diese Basis problematisch, wenn man das so begründet. Aber dahinter stehen natürlich Marketing- und Reputationsüberlegungen. Im Prinzip kann natürlich ein privates Unternehmen oder eine private Bank individuell tun, was sie will, solange die Aktionäre und die Kunden mitmachen.
Sie haben gerade gesagt, dass die Banken ja grundsätzlich machen können, was sie wollen. Nun sind die Banken ja traditionell auch in schmutzige Geschäfte verwickelt gewesen. Egal ob Drogengeld, Steuerbetrug, Geld von Diktatoren, das hat ja gewisse Traditionen. Auch Cum-Ex-Geschäfte gehörten dazu. Wie glaubwürdig ist denn jetzt das Engagement für das Klima?
Eine gute Frage. Also die früheren Schmutzgeschäfte, die möchte ich eigentlich nicht kommentieren. Ich meine, diese Klimaschutz, Ausrichtung, das ist ja das E im ESG. Das ist an sich ja okay. Ich meine, wenn die tatsächlich etwas tun, was in diese Richtung nützt, aber das ist eben sehr fragwürdig. Ich meine, da sind ja verschiedene Geschäfte mit Kompensationen aufgeflogen in letzter Zeit. Es besteht auch hier immer ein Anreiz, dieses System oder dieses Labeling zu missbrauchen. Und wieso sollen die Leute an der Spitze dieser Unternehmungen oder Banken und Finanzinstitute moralisch plötzlich höhere Wesen sein als in früheren Zeiten?
Wenn Sie von ESG-Kriterien sprechen, nochmal kurz zu Deutsch. Das steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Auch BlackRock, der große Finanzdienstleister, wollte die Listung von Unternehmen an ESG-Kriterien knüpfen, hat aber da auch schon eine Wende vollzogen. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Von oberster Ebene verkündet.
Wenn wir uns die Rolle der Banken mal anschauen oder der Finanzinstitute im Allgemeinen, Sie sind ja politischer Ökonom. Man könnte ja meinen, die Politik muss gar nicht direkte Vorgaben an Unternehmen machen, wenn sie die Vorgaben an die Banken machen kann. Dahinter steht also die Frage, übt die Politik Druck auf die Banken aus, damit die die Kriterien anlegen, damit die Politik nicht selber harte Bandagen anlegen muss?
Es stellt sich immer die Frage, tut ein Unternehmen das individuell oder tut eine ganze Branche etwas, die sagen, wir wollen lieber keine politischen Regulierungen vom Staat, also tun wir selber etwas, dann haben sie eine Art kartellistische Vereinbarung und die härteste Form des Einflusses ist dann natürlich, wenn der Gesetzgeber kommt und Regulierungen macht. Dort wird es sehr problematisch, weil das ganze Labeling dahinter ist völlig kontrovers. Da werden Kriterien formuliert, die einfach nicht wasserdicht sind. Da werden irgendwelche Branchen als schmutzig hingestellt, die Rüstungsindustrie oder also jetzt nicht in Bezug auf den Klimaschutz, das ist jetzt mehr ESG generell, oder? Völlig fragwürdige Kriterien. Ich meine, ich hätte individuelle Beispiele, nur darf ich keine Namen nennen, einer Bank. Dort haben wir genauer untersucht, wie die ihre Nachhaltigkeit für die Kunden definiert. Und die benutzen ein externes Ratinginstitut. Dann haben wir bei diesem externen Ratingsinstitut nachgefragt, wie sie zum Beispiel die grüne Gentechnik behandelt. GVO, genetisch veränderte Organismen in der Landwirtschaft. Ja, das ist politisch bestimmt, weil das in Deutschland und der Schweiz oder in Europa einen schlechten Ruf hat, kriegen Firmen, die also Monsanto oder Bayer, die kriegen dann eine schlechte Note. Das ist natürlich politisiert.
Wie weit sollte man mit solchen Kriterien denn gehen? Müsste man sich dann beispielsweise aus der gesamten geschäftlichen Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien oder Katar zurückziehen?
Ja, das ist die Entscheidung der Geschäftsleitung einer solchen Bank oder eines Finanzinstituts. Das kann ich nicht beurteilen. Es ist so, die Welt ist noch bis ins Jahr 2070 auf fossile Energie angewiesen. Das Grundproblem ist, dass sich praktisch die Wirtschaftswelt inklusive die EZB und die vor allem, die beziehen sich auf die sogenannte Vereinbarung von Paris 2015. Die ist längstens überholt. Das ist einfach keine Basis, weil das nie einhaltbar ist, diese 1,5 Grad. Unmöglich. Und da bin ich in bester Gesellschaft. Das sagt der Nobelpreisträger William Nordhaus, der Ökonom, und das sagt der ehemalige Energieminister von Obama, Physik-Nobelpreisträger Stephen Chu. Die sagen ganz klar, kann man auf YouTube hören, 1,5 Grad ist eine Illusion. Aber die ganze europäische Politik in dieser Beziehung basiert auf dieser unrealistischen Zielsetzung von 1,5 Grad.
Die Zielsetzung ist ja das eine, der Weg ist ja der andere. Also die Befürworter von Paris könnten ja dann sagen, wir können die 1,5 nicht halten. Das ist ja schon eine Katastrophe. Wenn es noch schlimmer wird, ist die Katastrophe ja noch größer. Das heißt, unsere Bemühungen müssen noch stärker werden, CO2 zu reduzieren.
Ja, das sagen die natürlich, aber darüber gibt es ja auch eine riesige wissenschaftliche Literatur. Auch in den Berichten des Weltklimarats ist dieser Alarmismus eigentlich nirgends zu erkennen. Das ist die mediale Vermittlung an die Öffentlichkeit. Dieser Alarmismus, dass 2 Grad schon ganz schlimm seien und 3, da gehe die Welt unter. Das ist einfach nicht wahr.
Die vermutlich bedeutendste Ökonomin der Welt ist die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde. Und sie sagte bereits vor 6 Jahren, wir werden getoastet, geröstet und gegrillt. Das ist doch genau die Rhetorik, die Sie gerade ansprechen.
Ja, unverantwortlich sowas, den Leuten Angst zu machen. Man sieht ja bei der Jugend, was das für Auswirkungen hat.
Welche Aufgaben haben denn Banken aus Ihrer Sicht? Also ist es die Aufgabe, auch politische Trends aufzunehmen oder unpolitisch Geld für die Wirtschaft zur Verfügung zu stellen?
Die unpolitische Variante. Weil nämlich der Markt, wenn er nicht politisiert wird oder ideologisch beeinflusst wird, selber vernünftige Entscheidungen produziert. Wenn es sich lohnt, etwas für das Klima für CO2-Reduktion zu tun, wenn es sich lohnt, in Marktprozessen, dann passiert es auch. Wir haben natürlich einen wichtigen Punkt überhaupt noch nicht angesprochen, von diesen individuellen Versuchen, die CO2-Reduktion zu betreiben. Das ist die sogenannte Leakage. Die Frage ist ja immer, welche Systemgrenzen sie ziehen. Wenn eine Unternehmung sagt, wir reduzieren unser CO2, dann kann das möglicherweise bei einem anderen Unternehmen oder in einem anderen Land den CO2-Ausstoß erhöhen, weil man das einfach verschiebt. Und völlig unberücksichtigt bleibt bei dieser CO2-Politik, die wir in Europa machen, die eigentlich nur auf die Konsumseite schaut, oder? Was sind die Reaktionen der Anbieter, der Produzentenseite von fossilen Energien? Wie reagieren die? Wenn gewisse Banken keine Kredite mehr geben für die Exploration von Ölfeldern oder so. Ja, was passiert dann? Ich behaupte, es kann niemand genau sagen, was dann passiert. Aber die Alarmisten, die sagen Ihnen ganz genau, was passiert. Die meinen dann, der CO2-Ausstoß am Ende dieser ganzen Wirkungskette sinkt. Kann niemand beweisen, dass das so passiert. Weil die Produzentenseite, die haben ihre eigenen Interessen. Und es gibt immer Alternativen für die Finanzierung. Wir sprechen eigentlich über Vorgänge in Europa. Den Rest der Welt kümmert es doch nicht so sehr, was in Europa passiert. Das ist längst vorbei.
Kein Geld mehr für energieintensive Betriebe. Erste Banken wollen die Kreditvergabe an ESG-Kriterien binden. Die Deutsche Bank fordert von ihren Kunden die Reduzierung der Kohlenutzung. Kunden, die den Kurs nicht mittragen, wolle man perspektivisch nicht mehr bedienen. Über diesen Trend sprachen wir mit dem Ökonomen Dr. Hans Rentsch. Mehr von ihm lesen Sie auf seinem Blog volldaneben.ch. Herr Rentsch, herzlichen Dank.
Ja, danke auch.